ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Bach-Episode und wir halten uns ja gerade mit Bach in Arnstadt auf. Heute beschäftigen wir uns nochmal mit den choralgebundenen Orgelwerken, die dort entstanden sind, und zwar mit einer ganz besonderen Sammlung, der sogenannten Neumeister-Sammlung. Was Gott tut, das ist wohlgetan, und vermutlich war das die allererste Vertonung, die Bach über seinen mutmaßlichen Lieblingschoral angefertigt hat. Überliefert ist dieses Stück in einer ganz besonderen Sammlung, die wir heute hier in den Mittelpunkt stellen, nämlich die Neumeister-Sammlung. Und die hat eine interessante Geschichte. Fangen wir doch erstmal mit dem Namen an. Michael Neumeister, da fällt uns natürlich Erdmann Neumeister ein, den wir hier schon sehr oft gewürdigt haben, diesen großen Kantatendichter, aber der ist ja nicht gemeint, ist ein anderer Neumeister.
Ja, ist tatsächlich ein anderer Neumeister, der eben auch wirklich nicht zu dieser Theologenfamilie Erdmann-Neumeisters gehört, sondern unser Johann Gottfried Neumeister wurde geboren im Jahr 1756, und zwar in Ebersdorf im Vogtland. Er war der Sohn eines Metzgers ist dann selber aber ins Hessische gegangen, nachdem er bei dem berühmten Sorge in Lobenstein Orgelunterricht hatte. Er wurde zunächst in Friedberg in Hessen, Achtung, Lehrer, zweiter Organist und Klöckner. Ja. Und ein paar Jahre später ist er dann nach Homburg umgezogen. Dort war er dann immerhin Konrektor und zuletzt Titular Schulrat. Gestorben ist er dann Mitte des 19. Jahrhunderts, 1846. Also wirklich schon weit weg von Johann Sebastian Bach. Aber er hat eben heute diese Berühmtheit, weil er eine Sammlung von Choralvorspielen angelegt hat um das Jahr 1790, wo allerhand Werke eines J.S. Bach oder Johann Sebastian Bach oder J.S. B., ist alles ganz unterschiedlich, drin sind, die anderwärts nicht überliefert sind.
Frage ich erstmal allgemein, wie groß ist denn diese Sammlung und welche Komponisten sind denn, soweit wir das wissen, vertreten? Nicht nur Johann Sebastian Bach.
Ja, also insgesamt 82 Stücke, davon sind immerhin 38, also bei weitem die Überzahl von Johann Sebastian Bach. Dann taucht auch sehr häufig auf Johann Michael Bach, also der Schwiegervater von Johann Sebastian Bach, der Gerner Bach. Da steht auch manchmal nur J.M. B. oder J.M. Bach da. Johann Christoph Bach, da wissen wir nicht genau, welcher das nur ist, Bachs Bruder oder eben der berühmte Eisenacher Organist, gäbe auch noch zwei, drei andere Kandidaten. Bachelbe, also mit B hier geschrieben, aber das ist natürlich Johann Bachelbe. Dann natürlich Neumeisters Lehrer, Georg Andreas Sorge, der Lobensteiner Organist. Manchmal korrumpierte Komponistennamen, zum Beispiel taucht ein gewisser F.W. Jachan auf. Mhm. Und den gibt's natürlich überhaupt nicht. Allerdings, wenn man weiß, dass irgendwie in der deutschen Schreibschrift ein J gerne mal wie ein Z aussehen kann und wenn man über das N einen Strich drüber macht, dann wird aus dem N ein U und dann würde man nämlich plötzlich F.W. Zachau lesen. Zachau, der berühmte Lehrer Händels, wirklich ganz wichtiger Orgelkomponist. Also Zachau-Werke tauchen da auch auf, hier als Jachan genannt. Funny Fact, es gibt einen Komponisten, wo wir Ostdeutschen sofort anfangen zu schmunzeln, wenn wir da hören, was oben drüber steht, über dem Stück, steht einfach nur Erich. Ja, wer dieser Erich war, wie gesagt, die Sammlung wurde 1790 angelegt, wissen wir nicht genau. Wahrscheinlich nicht unser ehemaliger Ober-Erich, sondern irgendjemand anderes. Ich glaube, aber das gilt's noch zu erforschen.
Das gilt's so, mit Orgelmusik hat ja nichts. Ja. Ich schlage vor, wir hören kurz mal ein Stück, was nicht von Johann Sebastian Bach ist, aber trotzdem aus der Sammlung, und zwar von Johann Michael Bach, jenem besagten Gehrener Bach. Nun kommt der Heidenheiland. Nun kommt der Heidenheiland, ein Choralvorspiel von Johann Michael Bach, mit großer Sicherheit zumindest von ihm, und Bestandteil dieser Neumeister-Sammlung. Ja, das Normale wäre jetzt, diese Sammlung ist irgendwann im 19. Jahrhundert in die Bach-Ausgabe eingeflossen und gut und hat dann irgendwann eine Nummer bekommen, ein Bach-Werke-Verzeichnis, wie das ja mit anderen Sammlungen auch so war. Aber sie hat erstmal Europa verlassen und ich bitte dich doch mal, die wirklich ziemlich spannende Provenienzreihenfolge hier uns mitzuteilen.
Ja, also die ist wirklich spannend und man muss sagen, im 19. Jahrhundert ist das irgendwie durchgerutscht. Also jedenfalls den Herausgebern der ersten Bach-Gesamtausgabe und das erklärt sich tatsächlich durch die Provenienz. Also diese Neumeister-Sammlung hat irgendwann im frühen 19. Jahrhundert erworben ein bekannter Organist seiner Zeit, Johann Christian Heinrich Rink. Der ist bekannt als Schüler von Johann Christian Kittel, Erfurter Organist, der seinerseits ein Schüler von Bach gewesen ist, einer der letzten. Und Rink war ab 1813 Hoforganist in Darmstadt. Ja, und Darmstadt ist jetzt nicht so weit weg von Homburg, also da kann man sich irgendwie erklären, wie der in den Besitz dieser Sammlung kommt. Und diese Rink-Musikaliensammlung war eine gigantisch große. Die wurde in den frühen 1850er Jahren versteigert. Da gibt es ein Auktionsverzeichnis oder ein Inventarverzeichnis. 473 Musikwerke waren da drin. Und unseren Band, also den Band mit den 82 Choralvorspielen, den kauft damals ein gewisser Lowell Mason. Und der war in Boston sesshaft, gründete dort die Musikakademie und war ein Komponist, Kirchenmusiker. Der besaß dann das Manuskript und später ging es eben in die Yale University ein, also in die Bibliothek von Yale University. Und im Grunde genommen, seit dem Moment, wo eben dieser Neumeister-Choralvorspielband Europa verlassen hatte, war er aus dem Augen, aus dem Sinn der Bachforschung. Und es hat dann gedauert über ein Jahrhundert, bis er dann doch ins Blickfeld der Bachforschung kam.
Das heißt, auch in Yale hat sich erstmal niemand so groß dafür interessiert, vielleicht irgendwo abgestellt worden in den Nachlässen. Denn interessant wird das ja erst in den 80er Jahren. Mhm. Und da wird es ein kleiner Krimi oder eine kleine Sensation. Erzähl doch mal weiter, wie das dann wieder zu uns kam.
Es wurde, glaube ich, dann 1984 oder 85 publik gemacht. Und zwar durch Christoph Wolff, den bekannten Musikwissenschaftler, der an Harvard University den Lehrstuhl für Musikwissenschaft hatte. Er gemeinsam mit Hans-Joachim Schulze, dem Nestor der Leipziger Bachforschung, die machten die Sammlung bekannt, machten schnell eine Ausgabe. Und man war natürlich ganz begeistert. Orgelmeister, dass eben gleich mal mehrere Dutzend neue Orgelwerke Bachs plötzlich da waren. Große Sensation. Man weiß, dass wirklich in den frühen 1980er Jahren auch schon irgendwie das in der Luft lag. Es gab einen deutschen Organisten Wilhelm Grumbach, der auch an der Sammlung arbeitete. Wer da jetzt nun wirklich der Erste war und wie das alles genau gelaufen ist, wissen wir nicht. Aber Fakt ist, also Christoph Wolf hat dann die Erstausgabe herausgegeben. Es gab ein Faksimile. Alle freuten sich und natürlich war das auch die News, die man brauchte, um 1985, als wir ja alle den 300. Geburtstag von Johann Sebastian Bach gefeiert haben, eben mit einer erklecklichen Zahl von neuen Werken aufzuwarten. Aber es ist doch schon erstaunlich, dass es so lange gedauert hat. Ich denke wirklich durch den Umstand, dass es eben in den USA überliefert war, in der Bibliothek einer großen privaten Universität, das erklärt, warum zumindest die Pioniere der Bach-Gesamtausgabe zweite Hälfte 19. Jahrhundert da keinen Zugriff hatten. Und ich meine auch die neue Bach-Ausgabe, die ja dann 1949, 1950 begonnen wurde, die hat natürlich zuvorderst erstmal hier in Europa die Bibliotheken auf dem Schirm gehabt. Und ich kann dir jetzt auch nicht sagen, das könnte Christoph Wolf hier besser erzählen, wie gut das nun am Ende katalogisiert gewesen ist. In Yale hieß es da einfach nur eine Sammlung mit diversen Choralvorspielen. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, erstaunlich genug, dass es so lange gedauert hat.
Zwischendurch, weil es so viele sind, hören wir uns wieder einen an. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Ein weiterer der sogenannten Neumeisterchoräle von Johann Sebastian Bach, das ist gewesen Herzliebster Jesu. Die haben übrigens auch eine sehr hohe BWV-Zahl, also über 1080 hinaus.
Genau, weil man sie ja hinten dranhängen musste. Ne? Ja, also sind ja 30 tatsächlich unbekannte Stücke gewesen. Gab noch ein paar weitere in der Sammlung, die man schon durch andere Quellen kannte.
Du hast schon gesagt, aufgeschrieben wurden sie also 1790, weit, weit nach Bachs Tod. Mhm. Zumindest diese Quelle, die wir kennen, von Neumeister. Wie kann man denn dann überhaupt sagen, die gehören wahrscheinlich nach Arnstadt?
Naja, sie sind schlicht. Sie sind erstmal schlicht. Sie passen stilistisch sehr zu, sagen wir mal, Parelbe-Schule, das, was so um 1700 hier in Mitteldeutschland den Ton angab. Das Pedal wird selten gefordert und deswegen ist, glaube ich, so ein bisschen jetzt diese Herleitung, wenn wir jetzt glauben, der Autorenangabe, und da gibt es schon guten Grund, weil die Stücke schon sehr gut gedacht sind und einfach hier und da das große Genie schon erkennen lassen, ist es einfach logisch zu sagen, dann müssen sie aber ganz früh sein, Arnstadt oder vielleicht sogar auch noch vor Arnstädter Zeit, ja, wollen wir gar nicht ausschließen. Und da eben teilweise auch Werke darunter sind, die uns wiederum durch andere Abschriften als Werke Bachs belegt sind, gibt es da eigentlich an der Autorschaft keinen Zweifel. Ich will jetzt mal nicht ausschließen, dass vielleicht bei der einen oder anderen Autorenangabe JSB, das in Wahrheit auch mal ein J.M. Bach sein könnte oder vielleicht auch noch unter dem Johann Michael Bach Stück in Wahrheit ein Sebastian Bach sein könnte, aber das ist jetzt so dahergesagt. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal dem Neumeister grundsätzlich glauben, man sollte aber trotzdem mit einem gewissen kritischen Abstand auf die Stücke schauen.
Ein übergreifendes Merkmal ist wahrscheinlich die Schlichtheit, die Einfachheit, auch in Bezug jetzt, dass das Pedal nicht so in Benutzung ist. Gibt es denn andere stilistische Merkmale oder lässt sich da gar nichts feststellen, was so übergreifend ist?
Die sind schon sehr heterogen und das ist aber eben auch wieder erstaunlich zu sehen, wie es Bach hier schon gelungen ist, auf eine sehr vielfältige Weise eben die Choralmelodie dann am Ende eben auch einzuflechten. Und das ist ja nur etwas, was wir an Bach grenzenlos bewundern und wo wir ja auch schon dann sagen können, in seinen ersten Vokalwerken da aus der Mühlhäuser Zeit, wie er da mal eben in so eine Spruchvertonung die Choralmelodie noch mit einflechtet. Da sieht man ja, der Bach muss im Alter von 22 Jahren schon mit allen Wassern gewaschen gewesen sein, wenn es darum ging, kunstvoll in ein musikalisches Konstrukt zusätzlich noch eine Choralmelodie hineinzuweben. Und das ist ja nun auch hier bei diesen Neumeister-Chorälen der Anspruch, dass eben die Choralmelodie natürlich erklingt, aber dass sie eingebettet ist in anderes musikalisches Repertoire. Und ich bin schon erstaunt über diese Bandbreite, wie das hier gelingt. Also man sieht, der Bach, wenn das alles echt ist, experimentiert und kann im Alter von, keine Ahnung, 20 Jahren schon allerhand.
Wir wollen mal das an drei Beispielen noch ein bisschen vor Ohren bringen, die auch ganz unterschiedlich gearbeitet sind. Ich habe als erstes rausgesucht, Ehre sei dir Christe, Werkverzeichnis 1097. Das ist so ein Stück, was sehr auf Kontrapunktik baut.
Ja, fugierter Beginn. Ja. Also man glaubt erstmal gar nicht daran, jetzt ein Choralvorspiel vor sich zu haben. Und dann kommt doch in der Oberstimme der Choral hinein.
Ehre sei dir Christe, einer der Neumeister-Choräle. Den zweiten, den wir hier vorstellen möchten, Jesu, meine Freude, sehr bekannter Choral, den Bach natürlich später immer wieder in unterschiedlichster Form bearbeitet hat. Hier wahrscheinlich auch die erste Beschäftigung damit.
Kann gut sein.
Nehmen wir mal an.
Ja.
Ganz was anderes. Hier keine Kontrapunktik.
Hier ist direkt der Choral da. Also das wirkt eher, sagen wir mal, durch den harmonischen Verlauf. Aber spannendes Stück.
Das war also Jesu meine Freude aus den Neumeister-Chorälen. Und das dritte ist Alle Menschen müssen sterben. Auch ein Choral, der zum Beispiel im Orgelbüchlein wieder auftritt und in späteren Vertonungen hier im Werkverzeichnis 1117. Und da ist es ganz interessant, dass der Cantus Firmus zwischen den Stimmen wechselt. Also erst in der Mittelstimme auftritt, wo man ihn gar nicht so genau wahrnehmen kann. Und dann auch Ober- und Unterstimme wahrnimmt und die Begleitung immer wilder, immer freier wird. Und das ist wieder so ein Merkmal, was wir auch schon bei den freien Orgelwerken nach Arnstadt gesteckt haben. Hören wir doch mal auch diese Vertonung noch. Alle Menschen müssen sterben aus den Neumeister-Chorälen von Johann Sebastian Bach. Michael, wir dürfen davon ausgehen, dass das authentisch ist. Ja, das können wir, glaube ich, wirklich festhalten. Von Johann Sebastian Bach, einer sehr frühen Epoche, angehört. Das ist auch klar. Und natürlich kann das ja immer nur ein Ausschnitt dessen sein, was er wirklich geschrieben hat und musiziert hat. Gibt es denn irgendwie noch eine Chance, dass man nochmal so einen Zufallsfund macht wie damals in den 80ern in Yale? Oder wo muss ich hin, um was zu finden?
Ja, lieber Bernhard, wenn ich das wüsste, dann säße ich jetzt nicht hier, sondern hätte mich direkt aufgemacht. Naja, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass so in großen öffentlichen Bibliotheken, die gut erschlossen sind, noch völlig Unbekanntes auftaucht, die wird jetzt nicht unbedingt höher, sondern eher geringer. Ich meine, jetzt auch durch diese ganze Digitalisierung der Bestände kam es ja doch auch nochmal zu einer Art Neukatalogisierung von allem. Und da haben wir schon festgestellt, dass hier und da mal noch eine neue Handschrift auftauchte oder ins Blickfeld kam. Oft dann von dem Werk, was wir zwar schon kannten, aber jetzt in einer anderen Quelle. Auf der anderen Seite, wir dürfen nicht vergessen, viel schlummert in diesen großen Bibliotheken herum, was anonym überliefert ist. Und da muss man immer ganz genau hinschauen. Wenn da vielleicht was nach Bach klingt, ist natürlich immer die Frage, kriegt man das echt dingfest gemacht, wenn kein Komponistenname drüber steht? Und da kann man ganz schnell sagen als Kritiker, hey, du wünschst dir das doch nur. Also da braucht man schon gute stilistische Argumente. Aber in diesem ganzen Bereich der eben nicht öffentlichen Bibliotheken, Privatsammlungen, Bibliotheken, die vielleicht keine richtige Musikabteilung haben, aber wo irgendwo im allgemeinen Handschriftenbestand eben doch auch mal ein Notenband drin ist. Und gerade sowas wie Choralsammlungen, ja, wer weiß, ob die alle schon so genau durchgeblättert wurden, dass man da alles, was drin ist, erfasst hat. Also insofern, Ich würde jetzt mal Bach zitieren, dieser schöne Ausspruch über seinen Verteidiger Birnbaum da in 1730er Jahren übermittelt. Es ist alles möglich, wenn man nur will und wenn man eifrigst bemüht ist. Bei Bach geht es dann weiter, die natürlichen Fähigkeiten durch unermüdeten Fleiß in geschickte Fertigkeiten zu verwandeln. Ich würde eher sagen, wenn man eifrig bemüht ist, alles, was irgendwo rumliegt an alten Papierstapeln, fleißig durchzugehen. Und vielleicht hat ja Kommissar Zufall hier oder da doch noch was hinterlassen, was wir noch nicht auf dem Schirm haben.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.